Okay, wir sind in der Apostelgeschichte im 20. Kapitel. Wir lernen weiter über unseren Dienst für den Herrn, was wir letzte Woche begonnen haben, was Leidenschaft im Besonderen heißt im Reich Gottes. Wir erinnern uns Apostelgeschichte 20, wir sehen hier das Pastorentreffen, wo Paulus sich mit den Ältesten, mit den Leitern von Ephesus trifft und denen seine letzten Ermahnungen, seine letzten Einsichten in den Dienst mitgibt. Wir haben auch gesagt, dass wir alle im Dienst sind, jeder dort, wo er steht. Letzte Woche haben wir uns angesehen die Verse 18 bis 27, wo Paulus uns seinen Dienst beschrieben hat. Und wir haben einige Dinge lernen können von dem Leben des Paulus, von seinem Vorbild. Das erste war, sei ein Jesus-Freak und oute dich vom ersten Tag an. Das zweite war, sei beständig in deinem Dienst und in deiner Nachfolge für den Herrn. Dritter Punkt war, diene dem Herrn und nicht Menschen. Vierte war, diene in Demut. Fünfte, erwarte Herzleid und Tränen. Sechste, lehre Menschen, sich auf Gott auszurichten, weil es Menschen auf Jesus sind. Siebter Punkt war, stirb dir selbst und lebe für Jesus. Achtens, betone die Gnade Gottes in deinem Dienst. Und der neunte Punkt war, setzt Menschen dem ganzen Ratschluss Gottes aus, dem ganzen Wort Gottes. In den Versen 28 bis 35 sehen wir die Anweisungen des Paulus für diese Pastoren, was er ihnen zu sagen hat für ihren Dienst. Wir werden uns heute den Vers 28 anschauen. Das ist ein ganz ein reicher Vers. Er sagt diesen Leitern dort von der Gemeinde in Ephesus, im Vers 28, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Die Herde im Fall von diesen Leitern in Ephesus war die Gemeinde. Sie waren Leiter in der Gemeinde. Und das wir uns persönlich anwenden können oder wollen, für uns kann es vielleicht die Familie sein, den Menschen, denen wir dienen, in der Gemeinde, die Brüder und Schwestern. Es könnten sein die Arbeitskollegen, denen ich ein Zeugnis sein will auf der Arbeit. Paulus sagt zwei Dinge. Er sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Gemeinde. Die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. Ich glaube, die Reihenfolge ist wichtig. Sagt zuerst, habt Acht auf euch selbst. Wer Acht haben soll auf die Herde, muss zuerst auf sich selbst achten. Und die Zeit, in der das steht, ist ständig. Achte ständig auf dich selbst. Wir müssen vorbereitet sein auf den Dienst, damit wir effektiv sein können. Wir können nichts weitergeben, was wir nicht selber haben. Der Dienst für den Herrn ist wie die Masern. Entweder du hast es oder du hast es nicht. Wenn du es nicht hast, kannst du es nicht weitergeben. Wir müssen zuerst auf uns sehen, schauen, dass der Herr in unseren Herzen wirkt. Und dann können wir weitergeben das, was er uns schenkt. Und wir müssen selbst das tun und selbst das erfahren, was wir anderen Menschen weitergeben wollen, was wir anderen Menschen lehren wollen. Wir haben letzte Woche schon gesagt, unser Dienst ist im Wesentlichen, Menschen zu Jesus zu bringen. Darum geht's. Egal was du machst oder wem du dienst. Es geht letztlich immer darum, Menschen zu Jesus zu bringen, näher zu ihm, auf ihn hinzuweisen. Wenn die Leute uns sehen, dann sind sie sowieso verloren. Wenn sie auf uns schauen. Die Menschen brauchen Jesus. Aber ich muss selbst Jesus nahe sein, damit ich andere Menschen zu ihm hinbringen kann oder ihm näher bringen kann. Und das ist wirklich der Schlüssel. Das ist das Um und Auf, und wir werden das immer wieder sehen heute für unseren Dienst. Für den Herrn ist unsere Beziehung mit dem Herrn. Das ist der Schlüssel. Der Abraham war ein Freund Gottes. Wir sehen, Abraham hat die ganze Zeit seines Lebens Altäre gebaut. Dafür war er bekannt, er war ein Freund Gottes. Und der Herr hat ihm gesegnet, der Herr hat ihm eine große Herde gegeben. Viel Vieh, viele Knechte. Und Abraham hat ihnen gut gedient, hat sie gut geleitet. Sein Sohn, der Isaac, das war ein Brunnenbauer. Wir lesen, dass er Brunnen gegraben hat. Das Augenmerk hat sich ein bisschen verschoben. Er hat plötzlich geschaut, ich muss mich um die Herde kümmern. Ich muss schauen, dass die Wasser hat und muss die Herde versorgen. Und sein Augenmerk war mehr auf der Herde. Und die nächste Generation, der Jakob, das war so einer, der Tricks gemacht hat. Erinnert euch mit diesen beiden Stäbchen oder diesen Stäben, die er in die Tränkrinnen geschmissen hat. Bei Laban in Haran. Erinnert ihr euch? Wo er sich durch Tricks die Herde vermehrt hat. Eh wurscht. Der Hauptpunkt ist, dass Abraham ein Freund Gottes war. Und dass das der Schlüssel war. Er war auf Gott fixiert und hat dadurch auch gut gedient, seiner Herde. Und Isaac war dann einer, der auf die Herde ausgerichtet war. Muss die Herde tränken. Und dann Jakob war noch einen Schritt runter, bis Gott ihn gebrochen hat. Und das sagt der Herr zu mir. Du musst ein Freund Gottes sein. Ich will ein besserer Pastor sein. Ein besserer Leiter, ein besseres Vorbild. Und ich kenne meine Schwachheiten und meine Fehler, die Dinge, die ich verbessern könnte, wo ich wachsen kann. Und meine Tendenz ist, dass ich anfange, erstmal an mir zu arbeiten, Probleme zu lösen. Die Männer kennen das, ja. Wir wollen immer Probleme lösen und Dinge anders machen und Projekte. Und es wird dann überwältigend. Es wird zu viel und wir brennen aus und werden müde. Und der Herr sagt die ganze Zeit, nein, mach nicht das zu deinem Augenmerk. Nicht dich selbst, zu deinem Projekt, dich selbst oder das Projekt, deine Herde oder was immer, sondern nein, komm zu mir. Richte einen Altar auf, sei ein Abraham, sei ein Freund Gottes. Und die Antwort sind nicht die äußeren Dinge. Die äußeren Dinge zu verändern und aus eigener Kraft an mir zu arbeiten oder was in meinen Dienst zu verbessern. Das Wichtigste ist die Beziehung mit mir, sagt der Herr. Und bau Altäre, sitzt du zu meinen Füßen. Mach mich zu deinem Fokus, nicht den Dienst oder dich selber. Dass du versuchst, dich krampfhaft zu verändern. Sondern nimm dir Zeit mit mir, bet mich an. Feierabendmahl und betrachte das, was ich für dich getan habe. Und schau mich an. Und dann wird der Herr uns von innen verändern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir fällt es schwer. Ich bin einer, der drauf losgeschaffelt. Mir fällt es schwer, ruhig zu werden vor dem Herrn. Und das ist, was der Herr zu mir sagt. Na, hör auf zum Geschaffeln, das ist nicht die Lösung. Dann nimm dir die Zeit. Komm zu mir. Werd ruhig vor mir. Und lern von mir. Wenn wir das nur wirklich begreifen würden. Unser Dienst ist letztendlich eine Beziehung mit dem Herrn. Nicht Aktivitäten. Sondern die Aktivitäten, das was wir, wo wir anderen Menschen dienen, das fließt aus unserer Beziehung mit dem Herrn hinaus. Und so, wenn wir merken oder wenn du merkst, hey, mein Dienst an meinem Mann oder meiner Frau oder meinen Arbeitskollegen oder den Geschwistern oder wenn man mir der Herr ins Leben gestellt hat, dass ich ihm dienen darf, das passt nicht ganz so. Dann was ist die Lösung des Problems? Die Lösung ist Jesus. Auf zu Jesus. Fang nicht an zu schaffen, sondern lauf zuerst zu Jesus. Wir wollen immer losrennen und Dinge reparieren. Der Herr sagt, na komm zu mir. Lass dich verändern von mir. Und alles andere fließt dann aus dieser Beziehung heraus. Der Dienst ist das Überfließen aus unserem Leben, aus unserer Beziehung mit dem Herrn. Wenn meine Beziehung mit dem Herrn gut ist, dann wird mein Dienst an den Menschen gut sein. Wenn ich trocken bin, wenn ich nicht begeistert bin für den Herrn, wenn ich nicht geistlich wachse, dann habe ich nichts, was ich weitergeben kann. Dann werde ich nicht fähig sein, was weiterzugeben. Und dann ein ganz erschreckendes Prinzip, besonders für uns, die in Leiterschaft stehen oder die Vorbilder sein sollen. Die anderen, die Menschen, denen wir dienen, die uns anvertraut sind, die werden bis zu einem gewissen Grad so wie wir sind. Wir sehen das in der Bibel. Und das ist erschreckend. Das ist eine Herausforderung für mich als Pastor. Wenn ich will, dass die Herde aktiv ist im geistlichen Kampf, dann muss ich selber aktiv sein. Wenn ich will, dass die Herde den Herrn anbetet, muss ich selber einer sein, der den Herrn anbetet. Wenn ich will, dass die Menschen in der Gemeinde eine Beziehung mit dem Herrn haben, eine stille Zeit und ein verborgenes Leben mit dem Herrn, muss ich selber einer sein, der Zeit mit ihm verbringt, der zu seinen Füßen sitzt. Wenn ich will, dass ihr Beter seid, dann soll ich besser selber ein Beter sein oder egal was, evangelisieren oder radikal kompromisslos für Jesus sein. Das fängt für mich an. Und deswegen brauchen wir Jesus, weil das ist zu groß für jeden Menschen. Wer ist fähig, sowas zu tun oder so zu leben? Deswegen müssen wir zu Jesus kommen. Aber es ist eine Herausforderung für mich. Wenn die Gemeinde nicht so gesund ist, wie sie sein sollte, dann muss ich wahrscheinlich mich anschauen. Nicht, dass es ist, aber dann muss ich mich anschauen, weil es zu einem gewissen Grad eine Reflexion ist von dem, wie ich bin. Und das gilt für alle anderen Bereiche auch, wo wir Leiterschaft ausüben. Ich sage oft von mir aus bei Müttern, deren Kinder total außer Kontrolle sind. Ich frage mich, woran liegt das? Vielleicht daran, dass sie ständig an ihrem Mann rumnörgeln und alles kritisieren, welche Entscheidungen er trifft. Oder wenn wir am Arbeitsplatz mit den Menschen, die uns untergeben sind, wenn die Leute ständig gestresst sind, keinen Frieden haben, liegt es vielleicht an mir? Ist das was, was sie reflektieren von mir? Und das ist ganz wichtig, wenn wir alle, die wir in Leiterschaft sind, bevor wir auf anderen rumhacken, die Gott uns anvertraut hat, ist es wichtig, dass wir uns selbst gut anschauen und fragen, hey, wie stehen wir mit dem Herrn? Was für ein Vorbild geben wir an? Besonders sagt der Herr das den Männern übrigens, den verheirateten Männern. Die Bibel sagt, als Männer seid ihr die geistlichen Leiter der Familie. Und wenn dir deine Frau nicht passt, wenn sie dir nicht gefällt und du sagst, ja, warum ist sie nicht geistlicher, warum ist sie nicht mehr so oder weniger so, Glückwunsch. Sie reflektiert das, was du bist, wie du bist. Und das gilt in allen Bereichen unseres Lebens. Und deswegen müssen wir anfangen oder vorsichtig sein, bevor wir anfangen, auf anderen rumzuhacken. Oder auf den Leuten, die Gott uns anvertraut hat, rumzuhacken. Dass wir uns selber gut und lange anschauen. Weil die Ursache mag bei uns liegen. Pastoren, die auf ihrer Gemeinde rumhacken. Schuldtrip auferlegen. Warum tut er nicht mehr? Warum? Weiß nicht. Du hast schon 10 Wochen niemanden in die Gemeinde mitgebracht. Und die anfangen wirklich die Schafe zu schlagen oder Druck auszuüben. Ist falsch. Muss ich selber anschauen. Was ist die Antwort, wenn es da nicht passt? Versuchen uns krampfhaft zu ändern. Und zuerst zu Jesus gehen. Mit ihm drüber reden. Aber wir müssen vorsichtig sein. Gerade Menschen, die in Leiterschaft sind. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht anfangen, die Schafe, die der Herr uns anvertraut hat, zu misshandeln. dass wir nicht Gott falsch repräsentieren. Denn wirklich als Leiter sind wir welche, die Gott repräsentieren. Und wo immer das ist, ob das in der Gemeinde ist oder in der Ehe ist oder am Arbeitsplatz ist. Wir sind die, die Gott repräsentieren. Alle Autorität ist abgeleitet vom Herrn. Er spricht im Epheser Kolosser darüber, diese fünf Bereiche, wo er Autorität in unser Leben gesetzt hat. Es ist wichtig, dass wir den Herrn richtig repräsentieren. Erinnert euch an Mose in der Wüste bei Meriba, wo es kein Wasser gab. Und das Volk ist zu ihm gekommen und hat gesagt, Mose, wir haben Durst. Haben gemurrt, haben gesagt, warum hast du uns hierher gebracht? Dass wir sterben in dieser Wüste? Mose hatte ein Leiterschaftsproblem. Sie haben seine Leiterschaft in Frage gestellt. Eigentlich Gottes Leiterschaft, war Unglauben an Gott letztendlich. Und Mose und Aaron sind in das Zelt der Begegnung gegangen und vor den Herrn gekommen. Und der Herr hat zu ihnen gesagt, nimm deinen Stab, der steht für Autorität. Nimm deinen Stab und geh zu diesem Felsen und sprich zu ihm. Und es wird Wasser rauskommen. Okay, Mose hat den Stab genommen, ist raus, hat das Volk zusammengerufen und hat gesagt, ihr Rebellen, ihr Widerspenstigen, werden wir nicht Wasser aus diesem Felsen herausholen? Dann hat er in seinem Zorn den Stab genommen und hat zweimal auf den Felsen geschlagen, hat mit seiner Autorität rumgeschlagen, wenn wir so sagen wollen. Und was ist passiert? Es ist Wasser hervorgekommen. Der Herr ist gnädig. Der Herr liebt sein Volk. Der Herr möchte sein Volk segnen. Aber was ist dann passiert? Er hat gesagt, Mose, Aaron, kommt mal her. Wir müssen miteinander reden. Und er hat zu ihm gesagt, weil ihr mir nicht geglaubt habt und mich vor dem Volk nicht geheiligt habt, werdet ihr nicht ins verheißene Land einziehen. Mose, du hast mein Herz für dieses Volk nicht richtig repräsentiert. Das Volk glaubt jetzt, dass ich zornig bin oder dass ich wütend bin auf sie, weil du auf den Felsen geschlagen hast. Nebenbei hat Mose auch noch ein Bild aus dem Alten Testament versaut, weil der geistliche Felsen, der mit ihnen war, war Jesus, sagt uns der Korintherbrief. Und Jesus ist nur einmal geschlagen worden am Kreuz für uns. Aber Gott hat gesagt, Mose, du hast mich falsch repräsentiert. Ich bin nicht wütend auf das Volk, ich liebe die Menschen. Ich verstehe sie, ich weiß, wo sie stehen. Und Mose, dein Verhalten hat Konsequenzen. Du erntest die Konsequenzen deines Verhaltens. Du wirst nicht ins verheißene Land reingehen. Das verheißene Land ist geistlich gesprochen unser siegreiches Leben in Jesus, im Geist. Siegreiche Leben, wo immer wir stehen, ob das in der Familie ist, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Und manche Menschen verpassen, glaube ich, das, was Gott gerne tun will. In ihrem Leben, in ihrem Dienst, in der Familie, weil sie die Tendenz haben, wütend zu werden. Und lieblos zu werden und kritisch zu werden, diesen Menschen gegenüber, die Gott ihnen anvertraut hat. Und der Mose, wenn immer wir unseren Stock heben, wenn Gott uns Autorität gegeben hat, und anfangen damit rumzuschlagen, sollten wir die Stimme des Mose im Hintergrund hören, der sagt, nein, halt. Ist Mose je ins verheißene Land gekommen?
Ja.
Hört euch an Matthäus 17, wo Jesus auf den Berg gestiegen ist und verklärt worden ist vor den Augen seiner Jünger. Und wer war dort? Mose und Elia? Was heißt das? Gott hat den Mose doch noch reingeschmuggelt. Gott ist so gut, Gott ist so gnädig. Aber Mose war 1500 Jahre später dran, als alle anderen. Also sei vorsichtig, wenn du das nächste Mal zu deinem Stab greifst, um drauf loszuschlagen. Der Mose hatte schon einen besseren Moment. Im 2. Mose 34. War Mose auf dem Berg Sinai 40 Tage und 40 Nächte lang. Hat dort die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Und der Herr hat seinen Namen, Name steht für seine Natur, ausgerufen vor ihm. Und hat gesagt, der Herr, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Toller Vers, die Natur Gottes. Und dann spricht er über diese, über Gnade erweisen an Tausenden von Generationen und die Sünden der Väter heimsuchen bis in die dritte Generation. Vers sind viele verdrehen. Wenn euch das interessiert, wir haben den vor 2 Wochen in Grünstadt durchgenommen. Stellt euch die Kassette. Aber Mose war auf dem Berg und der Herr hat seine Natur vor ihm ausgerufen und hat gesagt, ich bin der Herr, ich bin gnädig, ich bin barmherzig, ich bin langsam zum Zorn und reich. Das Wort heißt überreich an Gnade und an Treue. Und Mose hat nichts gegessen. Nicht, weil er fasten wollte, sondern weil er einfach von den Socken war. Einfach vergessen. Er war so voll von Gott und von seiner Herrlichkeit. Und dann ist Mose runtergestiegen von dem Berg und sein Gesicht hat gestrahlt. Wir Menschen sind wie der Mond, den die Sonne anstrahlt. Der Herr ist die Sonne, wir sind der Mond, wir reflektieren. Mose hat Zeit in der Herrlichkeit Gottes verbracht, in seiner Gegenwart, und der Herr hat ihn sozusagen angestrahlt. Und Mose hat ihn reflektiert. Und Mose kam von dem Berg mit dem Gesetz in der Hand. Erinnert euch daran. Er hatte harte Dinge zu sagen, Ermahnungen, Zurechtweisungen. Und ich glaube, wenn Mose nicht gestrahlt hätte, hätte das Volk es wahrscheinlich nur angenommen. Das Volk war rebellisch, lesen wir. Wir sind auch rebellisch. Wir sind von Natur aus Rebellen, alle von uns. Wir sind nicht offen für Ermahnungen oder Anweisungen. Und jeder, der irgendwo mit Kindern zu tun hat, weiß es. Wir wissen das aus unserer Kindheit. Wir sind Rebellen. Aber was konnten sie zu Mose sagen? Sein Gesicht hat gestrahlt. Sagen, ein gutes Indiz für uns als Leiter. Wenn die Menschen, die ihr leitet, von euch nicht annehmen können, wenn sie nicht empfangen können, dann hängt das vielleicht damit zusammen, dass das Gesicht nicht strahlt, sondern dass das Gesicht finster ist. Es macht den Unterschied, wenn wir strahlen, wenn wir die Liebe Gottes, den Frieden Gottes, seine Güte ausstrahlen. Und wenn die Menschen sein Strahlen auf unserem Gesicht sehen, auch wenn wir schwierige Dinge zu sagen haben und manchmal müssen wir Wahrheit Gottes weitersagen. Menschen ermahnen, Menschen mit dem Wort Gottes konfrontieren. Das ist der Schlüssel, dass unser Gesicht strahlt, wie der Mose. Also bevor wir runtergehen vom Berg und Menschen das Gesetz bringen, verbring Zeit in der Gegenwart des Herrn. Sitz zu seinen Füßen, schau an, wie sehr er dich liebt, wie wunderbar er ist. Und empfang sein Herz für die Menschen, die er dir anvertraut hat. Und dann reflektier ihn. Und dann nimm die Dinge mit runter, die er zu dir gesprochen hat, die er dir aufs Herz gelegt hat, und gib sie anderen Menschen weiter. Und wenn sein Friede, seine Liebe, seine Herrlichkeit auf deinem Gesicht strahlt, werden Menschen das annehmen können. Das macht einen riesen Unterschied und wir alle wissen das. Die einzige Art, wie wir effektiv sein können in unserem Dienst, ist, wenn unser Gesicht strahlt, wenn wir die Natur des Herrn ausstrahlen. Das ist die einzige Art, wie wir effektiv sein können. Wir lesen auch dort im 2. Mose 34, dass das Strahlen nachgelassen hat auf dem Gesicht des Mose. Und er hat sich dann eine Decke übergelegt, weil er nicht wollte, dass die Leute sehen, wie das Strahlen vergeht. Nee, das im, wo steht das? Ich glaube, im Hebräerbrief steht das. Ich muss die Parallelstelle anschauen, aber es steht im Neuen Testament auf jeden Fall, dass Mose die Decke übergelegt hat, dass die Leute nicht sehen, wie der Strahlen vergeht. Und als er gemerkt hat, wie der Strahlen vergangen ist, ist er wieder zurück in das Zelt, hat sich neu anstrahlen lassen vom Herrn. hat wieder neu gestrahlt. Wenn du spürst, dass dein Strahlen nachlässt, dass du ungeduldig wirst mit Menschen, keine Energie mehr hast, gereizt wirst, ist die Lösung dafür, geh zurück ins Zelt. Verbring Zeit mit dem Herrn, lass dich von ihm anstrahlen und von ihm aufnehmen. Zeit zu den Füßen von Jesus sitzen, vielleicht mit geöffneter der Bibel. Ihn anschauen, ihn preisen, von ihm empfangen und uns reinigen lassen und erneuern lassen von ihm. Und das ist immer wieder, ist das der Schlüssel. Das ist der Schlüssel für alles. Er ist unser Schlüssel, er ist die einzige Kraftquelle für uns, er ist die einzige Motivation für uns als Diener. Der Schlüssel für unseren Dienst ist Jesus und das, was er für uns getan hat. Und eine zweite wichtige Sache ist, wir müssen sehen, wie sehr Gott die Menschen liebt, die er uns anvertraut hat. Wir sehen das hier im Vers 28. Er sagt, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Aber ihr werdet merken, dass das Wort Sohn in Klammern steht, das ist im Urtext nicht da. Wörtlich heißt es, die Gott sich erworben hat durch sein eigenes Blut. Das ist ein guter Vers für die Zeugen Jehovas, die an eure Tür klopfen. Und nicht glauben, dass Jesus Gott ist. Hier steht, Gott hat uns erworben durch sein heiliges Blut. Oder durch sein eigenes Blut. Wer hat sein Blut für uns vergossen? Jesus. Es ist Jesus Gott. Aber das muss rein in unser Herz. Das ist auch so ein Schlüssel. Wir müssen wirklich, wenn nur da oben, sondern da unten begreifen, wie sehr Gott uns liebt. Und wie sehr Gott die Menschen liebt, denen wir dienen. Wie sehr liebt Gott dich? Wie sehr liebt Gott deinen Ehemann oder deine Ehefrau, deine Schwester oder dein Bruder im Herrn, der gerade neben dir sitzt? Wie Gott liebt der Herr deine Arbeitskollegen, die Menschen, die er dir anvertraut hat. Nun, wir lesen es hier im Vers 28. Er hat den höchsten Preis dafür bezahlt, der je bezahlt wurde. Er hat sie für sich erworben, durch sein eigenes Blut, steht hier. Es sind daraus zwei Dinge. Das erste ist, er hat sie für sich erworben, das heißt, sie gehören ihm und nicht mir. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Du bist nur ein Verwalter, nur ein Aufseher. Der Herr hat dir Verantwortung gegeben für bestimmte andere Menschen, wenn du in Leidenschaft bist. Zweiter Punkt ist, der Herr hat sie für sich erkauft, für sich erworben durch sein eigenes Blut. Wir sehen, wie wertvoll wir Menschen dem Herrn sind. Gott ist unendlich verliebt in sie, mit derselben Liebe, in die er in dich verliebt ist. Das ist auch eine gute Sache, wenn wir uns daran erinnern. Jedes Mal, wenn wir Menschen dienen. Das ist die größte Liebe, die existiert. Gott liebt seine Kinder. Er mag uns einfach. Gott liebt die Person neben dir. Gott liebt den Arbeitskollegen, der dich so nervt, die ganze Zeit. Und er liebt uns leidenschaftlich. Jeder Mensch ist ein Edelstein auf seinem Herzen. Und wir sind ihm unendlich viel wert. Und er will das Beste für diesen Menschen, der gerade neben dir sitzt. Er will das Beste für diesen Menschen, dem du dienen sollst, dem er dir anvertrauen kann. Und er will ihn segnen durch dich. Im 1. Petrus, Kapitel 1, heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Gott hat diesen Menschen, den er dir anvertraut hat, erkauft mit seinem eigenen Blut. Gott liebt ihn bedingungslos, Gott liebt ihn unendlich, Gott liebt ihn leidenschaftlich. Der größten Liebe, die es gibt. Und das ändert unsere Perspektive, wenn wir das sehen. Und so als Leiter in der Gemeinde, bevor ich eine Bibelstunde halte, ist es gut, wenn ich Zeit mit dem Herrn verbringe, wenn ich raufgehe, auf dem Berg seine Herrlichkeit anschaue. Sehe, wie sehr er mich liebt, wie viel er für mich getan hat, wie viel er für die Menschen getan hat in der Gemeinde. wie sehr sie liebt. Und dann sich dann sein Herz empfangen und runtergehe und diesen Menschen für den Herrn diene. Und wo immer wir stehen, das ist der Punkt. Ihr Männer oder ihr Frauen, bevor ihr nach Hause kommt, bleibt noch ein paar Minuten im Auto sitzen und kommt in die Gegenwart des Herrn. Lasst euch von ihm anstrahlen und lasst euch sein Herz geben, seine Liebe zeigen für diese Frau oder diesen Mann, der auf euch wartet oder der nach Hause kommt oder die nach Hause kommt, je nachdem. Oder ihr Chefs, bevor ihr ins Büro geht, wenn ihr Untergebene habt. Verbringt ein paar Minuten mit dem Herrn und seht, wie sehr er diese Menschen liebt, die euch anvertraut haben. Oder was immer ihr macht. Gott sagt hier, habt Acht auf euch und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. Die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ja, vielleicht er hat euch als Aufseher eingesetzt, aber erinnert euch über wen? Über seinen Schatz, über seinen Augapfel, über seine Braut, seine Kinder, seine Geliebte. Das ist, wie Gott uns sieht. Das ist, was wir für ihn sind. Das ist ein ganz ein wichtiger Schlüssel und ein ganz ein wichtiger Punkt. Paulus sagt diesen Ältesten, Gott liebt seine Gemeinde, habt Acht auf euch selbst, auf eure Beziehung mit dem Herrn, seid ein Vorbild, repräsentiert mich richtig, schlagt nicht wild rein mit dem Stab eurer Autorität, sondern was sollen wir tun? In Vers 28. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat. Die Gemeinde Gottes zu was? Hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Was sollen wir mit den Menschen tun, die Gott uns anvertraut hat? Wir sollen sie hüten. Das ist ein sehr zärtliches Wort. Wenn wir dieses Bild von den Schafen und den Hirten vor Augen haben. Ein sehr schönes Bild, sehr liebevolles Bild. Was heißt hüten? Was kommt vor eure Augen, wenn ihr an dieses Bild von den Hirten und den Schafen nachdenkt? Und wir alle sind beides. Wir alle sind Hirten oder viele von uns sind Hirten in irgendeinem Bereich, sei es in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Und wir alle sind Schafe. Sei es in der Gemeinde, in der Familie, im Staat, in unserem Zusammenleben, hat Gott auch Autoritäten über uns gesetzt. Und so sind wir alle beides. Wir sind, die meisten von uns, wir sind Hirten und wir sind Schafe. Und deswegen wollen wir beides anschauen und von beiden lernen, beide Seiten betrachten. Okay, arbeiten wir zusammen. Was tut ein Hirte? Denk an dieses Bild von dem Hirten, der mit seinen Schafen rumläuft. Was tut ein Hirte? Er führt.
Weiden.
Aha, er weidet. Weiden, was heißt weiden? Ja.
Dahin führen, wo die Nahrung ist.
Genau, er nährt die Schafe, er füttert die Schafe. Was ist unsere geistliche Nahrung? Das Wort Gottes. Und so, wenn dir jemand anvertraut ist, nähr diese Person mit dem Wort Gottes. Ihr Männer, nährt eure Frauen mit dem Wort Gottes. Ihr Leiter, nährt eure Herde mit dem Wort Gottes. Was macht er noch? Barbara hat gesagt, er führt, er geht voran. Ist auch wichtig. Aha, genau, er beschützt sie. Was macht er noch? Er rettet sie. Haben schon viele Dinge, er nährt sie, er rettet sie. Was ist, wenn sie krank sind oder schwach sind, verletzt sind?
Trägt.
Trägt sie, er pflegt sie, heilt sie.
Da gibt es ein Leben für sie.
Genau. Interessant, ich rede wieder zu den Männern. Der Herr verwendet viele dieser Worte. Er sagt, ihr Männer, ihr sollt eure Frauen nähren und pflegen wie Christus die Gemeinde. Haben wieder dieses liebevolle Bild von dem Hirten und den Schafen. In Epheser 5 steht das übrigens. Und Matthias hat ja schon gesagt, Johannes sagt in Johannes 10, Jesus sagt in Johannes 10, Entschuldigung, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Also was sollen wir als Diener, was sollen wir als Leiter tun? Das Leben lassen für die Schafe. Denk an die Person oder die Personen, die du leitest. Vielleicht eine Frau, vielleicht Kinder gibt es noch keine. Vielleicht am Arbeitsplatz. Gibst du dein Leben für diese Menschen, für die Gott die Verantwortung gegeben hat? Und Jesus hat gesagt, der Größte unter euch sei wie der Geringste. Und der Leiter sei wie der Dienende. Leiten heißt dienen. Leiterschaft heißt dienen. Heißt das Leben lassen für die Schafe, die deiner Verantwortung übergeben sind. Und Jesus ist unser Vorbild. Jesus ist unser Beispiel. Ich denke an die Fußwaschung, wo Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Ich denke daran, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Er hat sein Leben gelassen für die Schafe, für uns. Okay, jetzt sind wir lang genug den Leitern auf den Zehen rumgetreten. Wir alle sind Leiter, aber wir alle sind auch berufen, unter Autorität zu sein. Oder bleiben wir noch kurz bei dem Bild. Ne, wir haben schon gesagt, der Hirte lebt für die Schafe, der Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Für wen leben die Schafe? Drehen wir es um. Für wen leben die Schafe? Auf wen sind die ausgerichtet? Auf den Hirten. Genau. Sie folgen ihm. Sie ordnen sich ihm unter. Sie erkennen den Ruf des Hirten an. Wie sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir nach. Wir als Schafe. Und wir sind alle Schafe, wie gesagt. Wir sind alle berufen, unter Autorität zu sein. Wir sollen die Leiterschaft und den Ruf, den der Herr auf diese Menschen gestellt hat oder gesetzt hat, den sollen wir respektieren und ihn anerkennen. Und Jesus ist auch da unser Vorbild. Wir schauen uns das gleich ein bisschen später an. Es ist wirklich diese Beziehung Autorität und Unterordnen. Wir hassen das Unterordnen, das Wort alleine schon furchtbar. Oder? Das schreibt sich für uns schon was. Aber wir alle sind berufen, uns unterzuordnen. Jeder einzelne von uns. Gott hat verschiedene Bereiche gegeben. Familie, Gemeinde, Staat, Arbeitsplatz. Wir sind alle Leiter und Geleitete.
Das ist auch was Seltsames drin. Jesus sagt, meine Schafe kennen meine Stimme und folgen mir. Ja. Mhm. Wir haben doch jetzt Pastoren eingesetzt und meistens akzeptiert man ja den Pastor, weil er nun mal da ist. Ja. Aber es sagt ja keiner, ja, ich erkenne, dass das die Stimme ist meines Herrn oder auf den höre ich. Also ich bin nicht so wie ein Schaf, wenn ich allgemein bin meistens. Ja. Ich weiß, dass mein Pastor, auf den muss ich hören. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich mich frage, ist das jetzt die Stimme meines Herrn oder ist meines Hüters?
Ich würde sagen, wenn ein guter Pastor ist, werden die Schafe ihm nachfolgen. Das ist ein Zeichen, dass der Ruf Gottes, dass man dazu berufen ist. Dass Menschen von dir annehmen können und das respektieren können. Es gibt natürlich auch den Fall, wo Leute schlicht und einfach rebellisch sind gegen Gott. Und sagen, ich brauche keine Leidenschaft, ich pfeife drauf. Das schauen wir uns später vielleicht noch kurz an. Der erste, der Oberhirte, ist der Herr natürlich. Es ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Alle Autorität kommt von dem Herrn. Es ist keiner in sich selbst der Meister oder in sich selbst die Autorität. Und wirklich keiner hat Autorität, wenn er nicht unter Autorität ist. Ist auch ein wichtiges Prinzip. Na, du kannst im Militär sein und der, ich kenne mich nicht so gut aus, aber wer da halt ein hohes Vieh ist oder Oberst oder was mit seinen paar Sternen, wenn er reingeht, sagt, hab Acht, sagen alle, morgen Herr Oberst, was kann ich für Sie tun? Und wir sehen das eigentlich in der Bibel, wo dieser Hauptmann zu Jesus kommt. Und er sagt zu ihm, ich verstehe das, wenn ich zu meinem Untergebenen sage, zu meinem Diener sage, geh dorthin, dann geht er dorthin, wenn ich sage, komm, dann kommt er. Was passiert, wenn dieser Oberst seinen aus dem Militär ausscheidet und seine Uniform abgibt? Hat er keine Autorität mehr, oder? Da kann er zu dem Gefreiten kommen und sagen, hab Acht, und er sagt, ja, Herr Meier, das tut mir leid, aber worauf ist die Autorität begründet? Und so ist, wir können keine Autorität haben im Reich Gottes, wenn wir nicht untergeordnet sind. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Das ist jetzt schon wieder viel zu weit, glaube ich. Aber schlagen wir gemeinsam Epheser Kapitel 5 auf. Vers 21. Das fasst es wirklich schön zusammen, worüber wir gesprochen haben. Als Leiter und als Geleitete. Als welche, die ihnen Gott Autorität gegeben hat. Abgeleitete Autorität von ihm. Und als welche, die Gott untergeordnet sind unter die Autoritäten, die er über uns gesetzt hat. Epheser 5, Vers 21. Heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Paulus sagt das, bevor er über die ganzen Details spricht, über diese ganzen Beziehungen, wo Gott Autoritäten eingesetzt hat, Leiterschaft gegeben hat oder Verantwortung gegeben hat. Bevor er spricht über Familie und die Beziehung in der Ehe und Beziehung Eltern, Kinder und Arbeitnehmer, Arbeitgeber, sagt der Paulus ganz all, oder Gott durch den Paulus allgemein, ordnet euch einander unter. In der Furcht Christi. Und das ist wirklich die Betonung. Die Betonung ist Christus. Alle Unterordnung ist letztendlich unter ihm. Da kommen wir wieder auf das zurück. Wenn ich nicht untergeordnet bin, unter die Menschen, die Gott in Verantwortung über mich gesetzt hat, dann bin ich letztendlich nicht untergeordnet unter Christus. In Rebellion gegen ihn und nicht ihm völlig hingegeben. Es ist sehr wichtig, dass wir das sehen. Was ist eigentlich Unterordnung in erster Linie nichts mit der anderen Person zu tun hat, sondern einzig und allein mit meiner Beziehung zum Herrn. Das ist eine Sache, die zwischen mir und dem Herrn. Der Herr sagt, ordnet euch einander unter. Einander. Und Konflikte gibt es eigentlich nur, wenn einer ausschert oder mehrere ausscheren. Und das sagt, nein, ich ordne mich nicht unter. Tu nicht das, was du sagst, Gott. Und wir tun das allzu oft. Unser Fleisch hasst es nämlich, Unterordnung oder das Leben lassen für die Schafe oder einander dienen, der Geringste sein. Das wollen wir nicht von Natur, das hassen wir von Natur. Deswegen brauchen wir Jesus. Wir können das nur im Heiligen Geist und in seiner Kraft. Schauen wir uns ein Beispiel an, hier in Epheser 5. Wir könnten uns jede dieser verschiedenen Beziehungen rausgreifen, aber am praktischen ist es wahrscheinlich, wenn wir über Ehe sprechen. Aber es könnte genauso gut jede andere sein. Schauen wir uns zuerst die Person an, die Gott in Leiterschaft, geistliche Leiterschaft übertragen hat. Das ist in der Familie der Vater oder der Ehemann. Wie soll er sich unterordnen? Im Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Wir könnten auch alle anderen Dienste in Beziehung zum Herrn sehen. Er sagt, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde. Das heißt, du repräsentierst wieder Christus, du bist wieder Christus untergeordnet. Also als Ehemann, wer ist die Nummer 1 in deinem Leben? Wer ist die Nummer 1? Ist Jesus, wer ist die Nummer 2? Nummer 2 ist deine Frau. Welchen Platz hast du? Du hast gar keinen Platz. Du bist tot. Du hast dein Leben gelassen. Für die Schafe. Das ist die Berufung. Ihr Männer, liebt eure Frauen wie Christus die Gemeinde, der sie geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das als Leiterschaft hier heißt leben lassen, heißt sterben, heißt nähren und pflegen, wie wir ein bisschen weiter unten lesen. Das heißt, der Mann denkt nicht länger an sich. Er denkt an sie. Er ist ständig auf sie ausgerichtet, auf ihre Bedürfnisse. Er will das Beste für sie und sagt, es ist mir egal, was mit mir passiert. Wie der Paulus letzte Woche. Ich achte mein Leben nicht wert. Ich will meinen Ruf erfüllen. Ich bin unwichtig. Ich bin tot. Ich habe mein Leben gelassen für diese Frau. Und jetzt lebe ich für den Herrn. Und gebe alles für sie und für ihn. Und Jesus ist unser Vorbild. Das ist genau das, was Jesus für uns getan hat. Er hat alles für uns gegeben. Er war der gute Hirte, der sein Leben gelassen hat für die Schafe. Und ein Mann, der so lebt, der ist dem Herrn völlig untergeordnet und damit auch seiner Frau völlig untergeordnet. Einer, der sein Leben lässt, der ernährt, der pflegt, der liebt, der dient, den letzten Platz einnimmt. Und der Fokus ist Christus. Das heißt, du tust es nicht für sie, sondern du tust es für sie. Für ihn. Das war jetzt. Es ist nicht für sie, sondern für Gott, für Jesus. Wir haben gesagt, alle Unterordnung ist unter ihm. Es ist wichtig, dass wir Christus-zentriert leben. Allein können wir es nämlich nicht. Und wenn du Schwierigkeiten hast, so zu leben, musst du zu Jesus gehen. Von ihm empfangen. Wenn wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Das ist unmöglich. Okay, umgekehrt, als Geleitete, als diejenigen, die wir der Verantwortung von anderen übertragen sind. Was wird uns gesagt in Vers 24? Es ist, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern im Allem. Oder wir könnten schauen in Kapitel 6 in Vers 1. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Oder Vers 5. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn mit Frucht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Und er sagt weiter in Vers 7, dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Seht ihr auch da den Fokus, die Ausrichtung ist der Herr. Das ist nicht die Rede von dem Menschen wirklich oder die Betonung auf den Menschen, der Autorität über mich hat. Oder dem Gott eingesetzt haben. Sondern dem Herrn. Alle Autorität ist nur abgeleitete Autorität, haben wir gesagt. Und es hat wirklich nichts mit dem Menschen zu tun, der über mich eingesetzt ist. Es hat nichts mit dem zu tun, ob der geistlicher ist oder weniger geistlich ist, ob der gebildeter ist oder weniger gebildet ist als ich, ob der länger bekehrt ist oder eine Woche bekehrt ist. Das ist völlig egal, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir leben nicht für die Menschen, sondern wir leben für den Herrn. Und wir ordnen uns dem Herrn unter. Und nicht Menschen. Und Jesus ist hier unser Vorbild. Auch hier im Unterordnen. Denkt an Lukas Kapitel 2. Jesus war im Tempel als Zwölfjähriger. Und er hat dort mit den Gelehrten geredet. Hat ihnen das Wort Gottes ausgelegt eigentlich. Und dann kommen seine Eltern und sie verstehen nicht wirklich ganz, warum er da im Tempel ist. Und Jesus sagt, versteht er nicht, ich muss im Hause meines Vaters sein. Und was passiert dann? Dann heißt es, er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan. Jesus seinen Eltern. Okay, Frage, war Jesus geistlicher als seine irdischen Eltern? Ich denke schon, er hat nie gesündigt sein ganzes Leben lang. War Jesus gebildeter? Hat gerade im Tempel mit den Gelehrten geredet, als Zwölfjähriger ist ganz gut, ne? Wusste Jesus mehr, war intelligenter? Keine Frage, Jesus war Gott. Aber trotzdem war hat er sich untergeordnet seinen Eltern, die nicht mal wirklich verstanden haben, was da abgeht. Wie konnte er das tun? Jesus sagt in Johannes 5, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. So eine Unterordnung. Er war seinen Eltern untertan, nicht in erster Linie den Eltern, sondern als den Vater. Und indem er seinen Eltern untertan war, war er auch seinem Vater untertan. Er war vaterzentriert, gottzentriert, genauso wie wir als Schafe, als Geleitete berufen sind, uns zu unterzuordnen um des Herrn willen, dem Herrn. Das heißt hier, in jeder Beziehung als dem Herrn, nicht als den Menschen. Im Garten Gethsemane hat Jesus gesagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er hat es für uns getan, er hat uns in seinen Gedanken gehabt. Also der Punkt sind nicht die Eltern, sondern es war der Vater. Jesus war dem Vater untertan. Wie können wir so leben? Wie können wir völlig dem Herrn untergeordnet sein? Ja. Nicht aus eigener Kraft. Und wenn du es nicht schaffst, dich da unterzuordnen in einem Bereich, wo Gott Menschen über dich gesetzt hat, dann geh zu Jesus. Das ist die Lösung, red mit ihm drüber. Lass dich stärken von ihm. Wie können wir Leidenschaftskonflikte vermeiden? In der Gemeinde oder in der Familie, in der Arbeit, in der Gesellschaft? Woher kommt Einheit? Dreimal dürft ihr raten. Wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir auf Gott zentriert sind und nicht auf Menschen. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Konflikte, haben wir gesagt, kommen eigentlich nur auf, wenn einer von den beiden ausschert. Solange wir im Herzen kapieren, dass Leiterschaft heißt, selbstlos zu dienen, und dass wir kapieren, dass wir uns dem Herrn unterordnen und nicht den Menschen, dass es darum geht, wenn wir über Unterordnung sprechen, dann ist alles okay. Als Leiter diene ich dem Herrn, als Geleiter folge ich dem Herrn nach. Punkt. Darauf kommt es zurück. Auf unsere Beziehung mit dem Herrn. Und wir sind nicht perfekt. Und es gibt keine Perfektion auf dieser Welt. Zumindest bis Jesus wiederkommt. Wird es nicht vollkommen sein. Aber der Herr, der kennt unser Herz. Und solange wir ihn suchen und auf ihn zentriert sind, dann dürfen wir was von dieser Einheit und von dieser Schönheit erleben, wirklich, die er von Anfang an geplant hat. Wenn es einen Konflikt gibt, hat es in Wirklichkeit nichts mit der anderen Person zu tun, sondern mit dem Herrn. Und die Lösung ist, geh rauf auf den Berg und bring Zeit mit Jesus. Schau seine Herrlichkeit an. Lass dich von ihm anstrahlen und bring dein Herz in Ordnung vor ihm. Und dann empfang sein Herz von ihm für diesen Menschen, dem du dienen sollst oder dem du dich unterordnen sollst. Und dann geh runter von dem Berg und strahl für Jesus, für ihn. Er ist die Antwort. Und wenn wir so gottzentriert leben, dann wird es keine Streitereien geben. Wer ist der Größte unter uns? Und wer ordnet sich unter oder wer muss dienen? Und wird alles reibungslos funktionieren. Wir werden ein Stück vom Himmel auf der Erde erleben können. Okay, es war relativ lang. Aber ich glaube, es ist wichtig. Es ist wichtig für unser Zusammenleben. Unser Zusammenleben in der Gemeinde, in unseren Familien, in der Arbeit, in unserer Gesellschaft. Letztendlich. Weil wir alle sind auf beiden Seiten. Wir sind Menschen, die leiten sollen und Menschen, die sich unterordnen sollen. Und es wirkt, wie wir gesagt haben, zusammen. Wenn ich nicht untergeordnet bin, habe ich auch keine Autorität. Wenn ich meinen Leitern nicht untergeordnet bin, kann ich nicht von euch erwarten, dass ihr mich respektiert. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Okay, was haben wir gelernt als Diener des Herrn? Apostelgeschichte Kapitel 20, es geht darum, zu lernen für unseren Dienst in erster Linie. Was haben wir gelernt heute Abend? Zusätzlich zu dem, was wir letzte Woche gelernt haben. Wir haben gelernt, achte auf dich selbst. Und dann auf die Herde. Achte auf dich selbst. Wie du Gott repräsentierst. Und sei dir bewusst, dass du reflektiert wirst als Leiter von den Menschen, denen du dienst. Schlüssel für einen effektiven Dienst ist eine Beziehung zu dem Herrn. Zweitens, wir müssen uns von Gott anstrahlen lassen und seine Natur reflektieren, wenn wir effektiv sein wollen. Und drittens, wir müssen im Auge behalten, dass Gott diese Person oder diese Personen, denen wir dienen, dass er sie unendlich liebt. Dass er sie erworben hat mit seinem eigenen Blut. Vierter oder fünfter Punkt, wer der Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und der letzte Punkt, du musst selbst dem Herrn untergeordnet sein, wo er andere Menschen über dich gesetzt hat. Nächste Woche lernen wir weiter, Entschuldigung, über den Dienst. Schauen wir uns die letzten paar Verse an. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiges, ganz zentrales Kapitel, dieses Kapitel 20. Wir alle sind zum Dienst berufen. Und wir alle wollen effektiv sein für den Herrn. Und wir alle wollen in Frieden zusammenleben. Das ist genau der Grund, warum Gott uns Autoritäten geschenkt hat und Ordnung geschenkt hat. Soll ein Dienen und Unterordnen soll ein Segen sein eigentlich. So ist es vom Herrn, das ist seine Absicht. Und so lasst uns noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir für diese geistlichen Prinzipien, die du uns gegeben hast. Und dass wir lernen dürfen davon. Weil Herr, ich glaube, wir können das alle sagen heute Abend, dass wir deine Diener sein wollen. Und dass wir effektiv sein wollen. Und wo wir in Leiterschaft sind, dass wir gute Leiter sein wollen, Herr. Und dich reflektieren wollen. Und wir wollen auch gute Schafe sein, Herr. Herr, du hast es so gut geplant alles. So eine Ordnung da, ein Frieden, Liebe, Dienst. Du hast alles so schön geplant, Herr. Und es ist gut und wir erkennen das an. Aber wir sehen auch unsere eigene Schwachheit. Und da brauchen wir deine Hilfe, Gott. Wir sehen, dass wir aus eigener Kraft nicht so leben können. Nicht als Leiter und nicht als Geleitete. Und da bitten wir dich um deine Hilfe. Um deinen Heiligen Geist. Wir wollen nicht auf uns vertrauen, Herr. Wir wollen auf dich vertrauen. Und auf dich zentriert leben. Uns dir unterordnen, Herr. Und anderen dienen für dich. Nicht für Menschen oder irgendein inneres Bedürfnis, was wir haben, sondern für dich, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du die Woche zu unserem Herzen sprichst. Und dass du uns Dinge aufzeigst, die du erinnern willst. Und dass du uns dann zu dir rufst und wir dich anschauen und uns von dir anstrahlen lassen und verändern lassen. Gib uns ein williges Herz, Herr, und stärke uns durch deinen Heiligen Geist. Darum beten wir in Jesu Namen.